stand sie vor mir, hat gebrüllt, hat mich aufs Übelste beleidigt, hat mich geschubst, hat irgendwann gesagt, du hast jetzt 10 Minuten, pack deine Sachen und dann aus hier. Ich war komplett verängstigt, das hat mich komplett gebrochen. Das, was sie damals gesagt hat, das sind Dinge, die mich bis heute manchmal noch mal so ein bisschen verfolgen. Ich würde mir wünschen, dass sie da ein bisschen was einsieht.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast im neuen Jahr 2024. Das neue Jahr ist noch gar nicht so alt und die Erinnerung an das letzte Weihnachtsfest auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Also, ich habe viele Nachrichten bekommen von euch, aus denen hervorging, dass Weihnachten gar nicht mal so geil war und das seit Jahren nicht. Von ey, nach Hause fahren ist wie eine Hassliebe, bis hin zu meine Mutter akzeptiert meine Non-Binarität nicht, meine neue Partnerin ist nicht nur eine Freundin, sondern meine Freundin, aber meine Mutter sagt, sie ist nur eine Freundin zum Weihnachtsfest. Es gibt sehr viele Varianten, warum Weihnachten für viele Menschen und Familie auch für viele Menschen nicht cool ist. Und ich dachte, ich mache heute dazu eine Folge. Und zwar mit einer ganz besonderen Person, nämlich Patricia, einer sehr geschätzten Kollegin von mir, die zusammen mit mir am Busenfreundin-Magazin gearbeitet hat. Und wir haben uns sehr lange Zeit, als es das Magazin noch gab, über Themen ausgetauscht, die die queere Community beschäftigen und beschäftigt haben. Und heute reden wir über das Thema Familie oder was Familie ist und warum so viel Druck ausgeübt wird, vielleicht sogar an Weihnachten. Vielleicht ist es einfach, weil das die Norm ist und niemand das Narrativ Familienzeit ist Weihnachten oder umgekehrt, Weihnachtszeit ist Familienzeit, mal hinterfragt. Das machen wir heute einfach mal. Und dazu kommt, dass Patti, du, jetzt auch nicht die leichteste Vergangenheit mit deiner Family hattest. Ich freue mich erstmal, dass du hier bist und mit mir heute über das Thema sprechen wirst. Hallo.
Hallo Ricarda, danke für die liebe Begrüßung. Ich freue mich gerne. Auch sehr, dass ich heute hier bin und wir mal wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu quatschen.
Ja, wir haben es eben schon im Off mal kurz gesagt. Wir haben uns das letzte Mal getroffen, als ich in Berlin für Pink Bubble, für die Tour war.
Genau, und letztes Jahr im Dezember. Ja. Vorletztes Jahr ja mittlerweile.
Ja, so.
Ja. Ewig her.
Natürlich.
Umso schöner, dass wir es mal wieder schaffen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich hatte es schon gerade gesagt, wir haben uns über das Busenfreundin-Magazin kennengelernt. Für all diejenigen, die es das erste Mal hören, wir haben mal ein Online-Magazin zusammen gemacht. Weil wir dachten, Leute würden mehr lesen. Aber es hat sich als rausgestellt. Ist schwierig. Ja,
wir hatten eine treue Leserschaft an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank dafür.
Wir. Danke, dass
und
ihr da wart.
Und es war eine richtig coole Zeit.
Ja.
Wenn ihr Bock habt, nochmal die alten Artikel reinzugucken, macht das gerne.
Stimmt, sie existieren noch. Wir haben richtig viele Sachen immer geschrieben. Das war sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Patti, ganz kurz für all diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Patricia, ich bin 29 Jahre alt, werde im Februar 30 und lebe aktuell in Rostock an der schönen Ostsee. Ich habe lange Zeit Jura studiert, das hat mir nicht so zugesagt, bin dann in die Medienlandschaft gewechselt und arbeite mittlerweile im Marketing, schreibe nebenher noch recht fleißig. Genau.
Du schreibst fantastisch, das müssen wir an dieser Stelle sagen.
Dankeschön.
Wir hatten schon länger darüber gesprochen, mal eine Folge zusammen zu machen, weil deine Vergangenheit mit deiner Family oder deiner Mutter halt nicht so cool war und du mir gesagt hast, ey Ricarda, wenn ich es jemandem erzähle und öffentlich darüber spreche, dann mit dir bei Busenfreundin. Das war mega schön. Und heute ist der Tag.
Genau, ich freue mich, dass es soweit ist. Es ist tatsächlich auch ganz gut, dass wir das eine Weile vor uns hingeschoben haben, weil ich glaube, dass ich mittlerweile über die Jahre immer bereiter geworden bin, darüber zu reden und auch immer mehr den Gedanken entwickelt habe, dass ich die Geschichte teilen sollte, weil es, glaube ich, einige Menschen gibt, die das ansprechen könnte, die davon profitieren können. Und vielleicht auch sehen, dass nicht alles schwarz oder weiß ist. Und ich glaube, wenn ich so zurückdenke in die Vergangenheit, dann hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der so eine Geschichte auf den Tisch bringt. Es ist eben nicht alles immer schön und rosig mit der Familie. Deswegen umso wichtiger, dass wir darüber mal sprechen.
Ja, und das ist ja immer das, was man auch so im Zuge von irgendwelchen Sachen liest. Wenn man zum genau. Thema Queerness Sachen liest, dann heißt es ja ganz oft, boah, sei froh, wenn du, oder ihr könnt stolz sein oder froh sein, wenn eure Familie hinter euch steht. Und dann denke ich mir manchmal, was ist denn mit denjenigen, die das nicht haben? Oder was ist mit denjenigen, die gar keinen guten Draht zu ihrer Familie haben, ne? Natürlich gibt es Alternativen, da werden wir auch gleich drüber sprechen, zu Familie. Ja. Und Familie kann man ja auch immer anders definieren. Es müssen ja nicht die blutsverwandten Menschen sein oder die genetisch mit dir verwandten Menschen. Familie kann ja so viel sein. Aber bevor wir anfangen, zu dir. Du, also ich habe es ja schon gesagt, dass das Verhältnis zu deiner Mutter oder zu deinen Eltern ist nicht immer gut gewesen. Wie war das, wie bist du aufgewachsen?
Das war eigentlich echt schön. Ich bin sehr, sehr ländlich aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Wie man es sich vorstellt, knapp 100 Einwohner, altes Bauernhaus, viele, viele Tiere, Katzen, Hunde. Zum Zeitpunkt hatten wir auch so kleine Mini-Ziegen. Das war echt schön, gerade als Kind viel draußen zu spielen, viel mit den Freunden draußen zu spielen. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Genau. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass es schon immer eigentlich nur meine Mutter und mich gab. Wir hatten ansonsten keine wirkliche weitere Familie, zumindest keine, von der ich wusste oder zu der Kontakt bestand. Mein Vater habe ich zuletzt gesehen, als ich 3 oder 4 Jahre alt war, sodass auch da von der Seite aus nichts da war. Genau, und dann.
Weil sich deine Eltern getrennt haben oder aus anderen Gründen?
Genau, ich habe viele Jahre später erfahren, dass die Trennung wohl auch von ihr ausging und dass sie ihn an irgendeinem Punkt rausgeschmissen hat und ab diesem Punkt auch den Kontakt zwischen ihm und mir unterbunden hat.
Das heißt, du bist die ersten Jahre, oder du bist mit deiner Mutter alleine aufgewachsen. So,
genau.
Also, wann gab es so die ersten Reibereien? An was erinnerst du dich, was so die ersten schwierigen Punkte waren in der Beziehung zwischen dir und deiner Mutter?
Ich glaube, man kann das gar nicht so genau auf einen Zeitpunkt runterbrechen, sondern es war eher ein schleichender Prozess. Mhm. Natürlich nimmt man mit dem Heranwachsen die Dinge dann auch unterschiedlich wahr. Aber ich glaube, so ein erster großer Knackpunkt war tatsächlich die Schule. Mhm. Ich war immer sehr, sehr gut in der Schule. Meine Mutter hat aber auch von Anfang an enormen Druck auf mich ausgeübt. Mhm. Heißt, dass so wie eine Note schlechter als ein 2- oder eine 3 war, wurde ich bestraft. Das muss man leider so vehement ausdrücken. Das
Inwiefern?
Ging von
also was hat sie gemacht?
Auf verschiedene Arten. Das ging von Anschreien bis hin zu Ohrfeigen, bis hin zu, was ich tatsächlich am schlimmsten fand, bis zum Liebesentzug, was so aussah, dass ich tagelang auf mein Zimmer geschickt wurde, sie nicht mehr mit mir gesprochen hat und ja, ich nicht Kind sein durfte. Genau.
Was war die Motivation dahinter? Also ist deine Mutter so sehr leistungsorientiert, war es bei ihr auch so? Oder warum denkst du, war das mit so viel Sanktionen verbunden, deine Schulzeit?
Ich kann mir vorstellen, dass es einerseits daran liegt, dass sie Kontrolle ausüben wollte, andererseits aber auch daran, dass ich Dinge schaffen sollte, die sie selbst nicht geschafft hat. Meine Mutter hatte selbst nur in Anführungszeichen, das heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist, aber sie hatte nur einen Hauptschulabschluss, glaube ich, wie auch immer das in der DDR damals hieß, und eine Lehre gemacht, die ihr nach der Wende nicht mehr anerkannt wurde, was darauf hinausgelaufen ist, dass sie, solange ich denken konnte, arbeitslos war, keinen Job nachgegangen ist und für mich, denke ich, was anderes wollte, beziehungsweise auf mich ihren Ehrgeiz übertragen hat.
Mhm. Wurde sie von ihren Eltern auch geschlagen? Weißt du das noch?
Das weiß ich leider nicht genau, darüber hat sie nie geredet.
Mhm. Okay.
Die Großeltern habe ich auch nie kennengelernt. Die sind gestorben, als meine Mutter noch sehr, sehr jung war. Mhm. Ich glaube 16 oder 17. Und ab da war sie auch quasi auf sich alleine gestellt, so wie ich das verstanden habe. Aber viel hat sie darüber leider nie geredet. Es würde mich auch sehr interessieren, wie das Ganze bei ihr so ablief. Aber
wobei das auch nichts heißen muss, ne? Also ich kenne auch Eltern-Kind-Beziehungen, die irgendwie so waren, dass die Eltern geschlagen wurden und dann gesagt haben, ich werde niemals mein Kind so behandeln und umgekehrt auch tatsächlich, kenne ich auch Geschichten. Also, aber ja, also wie gesagt, ich bin keine Psychologin, ich kann das irgendwie nicht so gut nachzeichnen.
Nee, aber ich würde das ganz genauso halten. Also ich glaube, nach diesen Erfahrungen würde ich ganz vieles komplett anders machen. Auf keinen Fall schlagen, auf keinen Fall mit Liebesentzug bestrafen, weil das halt noch Jahre später nach.
Du hast gesagt, das war ein schleichender Prozess. Gab es irgendwie so eine Art, ich sage jetzt mal, Bruch? Also etwas, was sehr, sehr einschneidend zwischen euch beiden war, dass irgendwas passiert ist, weil irgendwann eskaliert es ja dann wahrscheinlich, oder?
Ja.
Weil du auch nicht mehr mit der Situation klarkamst.
Ja, zu diesem Prozess gehörte auch, dass sie, ich glaube, ich war 8 oder 9, einen neuen Partner kennengelernt hat, den sie dann tatsächlich auch geheiratet hat. Dieser Partner war dann seinerseits allerdings gewalttätig ihr gegenüber, sowohl körperlich als auch psychisch. Sodass wir, als ich ungefähr 12 Jahre alt war, Haus und Hof quasi aufgeben mussten und ins Frauenhaus gegangen sind, um dort quasi neu anzufangen und das Ganze hinter uns zu lassen. Und ich glaube, das war so dieser ganz große Breaking Point, der ihr psychisches Kartenhaus hat einfallen lassen. Und das war auch der Punkt, an dem ich erwachsen werden musste, beziehungsweise anfangen musste, mich um sie und ihr Wohl zu kümmern. Man muss aber auch dazu sagen, dass es schon zu Schulzeiten schon viel eher so war, dass ich nach ihren Regeln zu tanzen hatte. Sprich, ich konnte oder durfte keine eigene Meinung entwickeln. Ich durfte nicht wirklich Gefühle zeigen, weil ihre Gefühle und Meinungen immer wichtiger waren und quasi die Leitlinie waren, nach der ich mich zu benehmen hatte.
Und ganz kurz nochmal auf das Thema Frauenhaus zurückzukommen. Das ist ja in der Wahrnehmung wahrscheinlich deiner Mutter eine richtige, es war ein Fail, ne? Es war irgendwie, es ist ja mit sehr viel Scham verbunden und sehr viel Erfolglosigkeit, nenne ich es jetzt mal. Eine Ehe ist gescheitert, es wurde es gab Gewalt zwischen beiden Menschen, man flüchtet ins Frauenhaus. Wie ist deine Mutter denn damit umgegangen, dass, weil irgendwie auf der einen Seite denke ich mir, sie wollte so viel Erfolg für dich und Leistung und auf der anderen Seite ist dann irgendwie, bricht dann so, wie du es gerade eben gesagt hast, dieses Kartenhaus zusammen. Hat das irgendwas mit ihr dann gemacht? Also wurde es schlimmer oder wie muss ich das mir vorstellen? So dieses, dass es gescheitert ist.
Ja, ich würde es nicht mal unbedingt als Erfolglosigkeit bezeichnen. Das fände ich, glaube ich, etwas ungerecht ihr gegenüber, weil das Dinge sind, die sie nicht beeinflussen konnte.
Okay.
Sie konnte nicht beeinflussen, dass dieser Mann ein absoluter Fehlgriff war, ein absoluter Gewalttäter. Das ist nichts, was sie hätte beeinflussen können oder wo sie anders hätte handeln können. Das Einzige, was sie hätte tun können, wäre gewesen, sich eher zu trennen und eher vielleicht auch rechtliche Schritte einzuleiten. Es hat aber noch mal ganz, ganz viel mehr bei ihr kaputt gemacht. Ich kann das gar nicht so richtig greifen. Zu dem Zeitpunkt war ich selbst erst 12 Jahre alt, eigentlich noch ein Kind. Und vor allem waren das alles Sachen, die ich ja auch selbst miterlebt habe. Heißt, ich war selbst auch in einer Art und Weise traumatisiert von den Geschehnissen. Ich habe auch viel Gewalt, die ihr gegenüber ausgeübt wurde, miterlebt und konnte nichts tun dagegen. Ich war komplett hilflos. Und das habe ich dann meinerseits natürlich auch weiter mit mir getragen. Ich glaube, was das für unser Verhältnis bedeutet hat, war, dass wir noch mal mehr diese Einheit bilden mussten. So nach dem Motto, wir gegen den Rest der Welt. Und wir mussten da sehr ähnliche Erfahrungen machen. Ich meine, sie musste Haus und Hof aufgeben, das Haus ihrer Eltern, ihre Heimat. Sie hat nie vorher woanders gelebt. Ich meinerseits musste meine Freunde hinter mir lassen. Ich musste die Schule wechseln. Und das hat uns auf eine Art zusammengeschweißt, hat aber auch auf eine andere Art dazu geführt, dass ihre psychischen Probleme dadurch schlimmer geworden sind, beziehungsweise diese auch erst entstanden sind. Das kann ich nicht so richtig einordnen. Und dass sie sich noch weiter in ihr Schneckenhaus zurückgezogen hat. Was auch passiert ist, ist, dass so eine ungesunde Abhängigkeit irgendwo entstanden ist. Sprich, ich musste mich um sie kümmern, ich musste stark sein, ich musste für sie da sein. Und das hat mir auch so ein bisschen den Raum genommen, selbst meine Haltungen und Gefühle zu entwickeln, beziehungsweise zu zeigen und selbst mit den Dingen klarzukommen.
Weil du ja auch in eine ganz andere Rolle gedrückt wurdest als Kind sein.
Genau.
Sondern dann eher so die Rolle der Erwachsenen, der Mutter mehr oder weniger erfüllen musstest, ne?
Genau.
Und wie war das im Frauenhaus? Also wie lange habt ihr da gewohnt?
Wir haben da fast ein Jahr tatsächlich gewohnt. Und es war einerseits eine coole Zeit. Es waren auch andere Familien da, wo Kinder dabei waren in meinem Alter, sodass ich da zumindest ein paar Freunde gefunden habe. Mhm. An sich war es aber kein schöner Ort. Mhm. Es gab da natürlich ein paar Mitarbeiterinnen, die das Ganze schön gestaltet haben, aber im Endeffekt wohnst du auf engstem Raum. Wir beide hatten ein Zimmer für uns zusammen. Es gab dann Wohnzimmer, die von allen genutzt werden konnten, Badezimmer, die von allen genutzt werden konnten, Küche. Im Endeffekt hatte man wenig Privatsphäre, mhm. Kein eigenes Zimmer, was gerade für so ein 12-jähriges Mädchen vielleicht sehr schön und wichtig wäre zu haben. Ja, und andererseits musste ich die Schule wechseln und hatte da anfangs ziemliche Probleme, gerade auch durch die Geschichte und die Erfahrungen, die ich machen musste.
Wie weit, also seid ihr sehr weit von dem Ort, Ursprungsort weggezogen?
Gar nicht mal so weit, ich glaube. Es war noch innerhalb Sachsen-Anhalts.
Ah, okay.
In so eine kleine Kreisstadt dann erstmal. Ich glaube, das waren so 100 Kilometer.
Okay.
Ja.
Und nach dem Jahr im Frauenhaus, wo seid ihr hingegangen?
Da haben wir dann eine neue Wohnung gefunden. Mhm. Da auch in der Nähe auf einem kleinen Dorf wieder. Und ich konnte zumindest dann auf der Schule bleiben und musste nicht nochmal wechseln und das Ganze nochmal durchmachen.
Das heißt, ab seinem 13. Lebensjahr, wo es wirklich straight ahead in die Pubertät geht, hattest du dann wieder so ein stabiles Umfeld?
Ja, wenn man es so bezeichnen möchte. Ja. Wie gesagt, die Probleme, die waren einmal da und die wurden durch den Umzug nicht aus der Welt geschafft. Okay. Die sind geblieben und sogar noch stärker geworden.
Wie ging das weiter? Wie war das Verhältnis? Ich meine, da fängt ja an, dass man dann wahrscheinlich so seine Queerness entwickelt, seine sexuelle Orientierung entdeckt, sich entfaltet, seine Identität festigen will. Unter den Voraussetzungen, die du gerade beschrieben hast, ist das ja wahrscheinlich sehr, sehr schwierig gewesen. Erinnerst du dich noch an ein Gespräch mit deiner Mutter hinsichtlich deiner sexuellen Orientierung, deines Coming-outs?
Ich habe das jahrelang vor mir hingeschoben, weil ich schon so ein Gefühl hatte, dass sie darauf sehr negativ reagieren würde. Das war nicht immer so. Ich kann mich daran erinnern, als ich irgendwie 7, 8 Jahre alt war und wir mal bei einer Freundin von ihr zu Besuch waren und da das Thema Queerness, lesbisch sein aufkam, weil eine Bekannte von den beiden wohl lesbisch war und sich geoutet hatte, dass meine Mutter da gesagt hat, ja, das kann ja jedem passieren, das kann auch Patricia mal passieren. Sprich,
passieren.
Passieren. Das kommt immer so plötzlich.
Das ist wie so ein Loch in der Jeans. Das passiert halt.
Kannst du nichts gegen machen.
Das kann jedem passieren.
Ja.
Okay, aber
ist die auserwählt oder nicht? Ja.
Darum hat man dann tatsächlich in dem Moment, hast du dann festgestellt, okay, da ist nicht so viel Ablehnung, was das Thema angeht.
Genau, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber irgendwas hat sich an dieser Haltung verändert.
Mhm.
Ich weiß nicht, als ich dann in die Pubertät kam und selbst halt auch immer mal wieder über dieses Thema nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass sie zunehmend negativer darüber spricht.
Mhm.
Kann mich erinnern, zu der Zeit gab es zum Beispiel bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das hat sie immer geguckt, ein lesbisches Paar, über das sie sehr abfällig geredet hat. Sie hatte einen schwulen Bekannten, zu dem sie den Kontakt eingestellt hat. Und ja, auch mir immer wieder eingetrichtert hat, dass es nichts Gutes ist, dass ich bloß niemand von denen werden soll. Und genau.
Gab es ein Gespräch, wo du ganz klar gesagt hast, ich stehe auf Frauen?
Es gab mit ihr leider nie dieses explizite Gespräch. Mhm. Dadurch, dass ich große, große Angst hatte, und ich ja sowieso schon in meiner kompletten Jugend das Gefühl hatte, ich laufe auf einem Minenfeld und mit allem, was ich irgendwie tue oder sage, kann wieder eine Bombe hochgehen. Das fing ja schon damit an, dass ich zum Beispiel nicht feiern gehen durfte. Ich durfte oft abseits der Schule meine Freundinnen nicht sehen. Also was, sie war da sehr, sehr kontrollierend und sehr restriktiv und ja, hatte vielleicht auch so ein bisschen Freude daran, ihre Macht in der Hinsicht auszuüben. Und ich wusste, wenn ich jetzt mit sowas um die Ecke komme, zu dem sie keine gute Meinung hat, dann wird wieder eine Bombe gehen. Wahrscheinlich eine größere, als davor da war.
Und hast du das dann alles verheimlicht? Hast du irgendwie Dinge, viele Dinge heimlich dann gemacht?
Ja.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich ihr erzählt, ich bin bei meiner besten Freundin für eine Nacht und in der Zeit waren wir dann in den größeren Stadtteil in einer Bar und haben was getrunken oder hatten noch andere Leute zu Besuch. Also was.
Also
das ging auch schon im Schulkontext los, dass ich schlechte Noten verheimlicht habe und
das wird
nicht
doch,
darüber
da wirst du,
reden konnte.
Doch so dermaßen gehemmt in deiner Entwicklung.
Auf jeden Fall.
Und das muss doch auch eine Mutter, das muss doch auch eine Mutter wissen. Führst du das zurück auf eine psychische Erkrankung?
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich habe mich viel mit psychischen Krankheiten beschäftigt über die Jahre, dass vielleicht Narzissmus oder Borderline dahinter stecken könnte. Mhm. So dieses, ich brauche Nähe, ich brauche ganz viel Nähe, aber gleichzeitig hast du nach meiner Meinung zu leben und darfst dich nicht selber ausleben. So ein bisschen dieses, sie ist der Mittelpunkt und alles andere muss sich um sie drehen. Dazu kommt auch so ein bisschen, dass sie, glaube ich, Angst davor hatte, dass ich erwachsen werde und meinen eigenen Weg gehe, weil das bedeutet hätte, ich werde selbstständiger und löse mich vielleicht von ihr. Das hat sie auch ganz stark versucht zu verhindern. Schon durch die banalsten Dinge. Ich durfte zum Beispiel nicht kochen oder den Abwasch machen, weil ich dadurch hätte selbstständiger werden können.
Oh, krass.
Ja.
Aber wenn du sagst, die brauchte diese Nähe, wie hat sie ihre Nähe gezeigt oder wie hat sie ihre, wie wollte sie die Nähe zu dir schaffen?
Durch
oder
einen
die Bindung?
Sehr engen gemeinsamen Alltag, würde ich sagen. Mhm. Dadurch, dass ich aus der Schule nicht sehr viel machen konnte in meiner Freizeit. Das lag halt einerseits daran, dass sie so ein bisschen die Macht darüber hatte, mich zum Beispiel vom Dorf ins nächste Dorf mit dem Auto zu fahren, weil nicht so viele Busse fahren, da fängt es ja schon an. Auch so ein bisschen der Punkt, dass wir relativ arm waren. Sie hat Hartz IV bezogen, praktisch mein ganzes Leben lang. Auch dadurch waren nochmal Dinge eingeschränkt und das hat dazu geführt, dass wir einen sehr engen gemeinsamen Alltag hatten. Sprich, nach der Schule saßen wir dann zusammen auf dem Sofa und haben ihre Serien geguckt.
Welche?
Wir haben am Wochenende GZSZ und sowas.
Also okay. Mhm.
Klassiker.
Ja.
Ja. Am Wochenende haben wir zusammen die Einkäufe erledigt, waren dann spazieren.
Okay.
Sonntags wurden dann immer Gesellschaftsspiele zu zweit gespielt. Also
Alter, hast du denn nicht irgendwann mal das Bedürfnis, das Bedürfnis gehabt, dich da so rauszumanövrieren? Weil's
die ganze Zeit, die ganze Zeit, aber ich hatte zu viel Angst und habe mich halt selbst auch irgendwo niedergemacht und hatte einfach ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich da irgendwas gegen tun könnte.
Und
weil was hätte ich tun können?
Und ich kann mir vorstellen, also Mutmaßung, dass es ja, du kannst das ja überhaupt nicht einordnen, was das für ein Verhältnis ist zu dem Zeitpunkt, oder? Also klar, du merkst irgendwie, das ist im Vergleich zu meinen FreundInnen ein bisschen anders, irgendwie nicht so frei. Aber auf der anderen Seite kann man das doch in dem Alter überhaupt nicht einordnen, oder?
Ja, vieles ist mir tatsächlich auch erst im Rückblick so richtig klar geworden. Ich habe jahrelang mit einer Therapeutin zusammengearbeitet, mit der ich das Ganze aufgearbeitet habe. Und da sind tatsächlich auch einige Erinnerungen nochmal ausgegraben worden. Dinge, die ich eigentlich ganz normal fand. Zum Beispiel ist klar, dass ich irgendwie das Wochenende mit ihr verbringe, weil was soll ich sonst machen? Wozu sollte ich was mit Freunden machen? Das ist mir im Nachhinein erst klar geworden, dass das nicht normal war und vor allem auch nicht gesund für meine Entwicklung.
Das heißt, es gab immer so ein Ranziehen und wieder Abstoßen, ne?
Genau.
Was ja dann auch mit einem selbst viel macht. Also das hat ja wahnsinnige Auswirkungen so auf deine Zukunft wahrscheinlich auch gehabt, ne?
Genau.
Als du mit der Schule fertig warst, ich meine, irgendwann kommt ja der Zeitpunkt dann, dass du dich irgendwie lösen musst, weil die Schule, was hast du für einen Notendurchschnitt gehabt?
2,1.
Bäh. Ich war der Überflieger.
Hätte es gern besser gehabt, aber naja.
2,1. Da hast du das Abi gemacht und dann war ja klar, du musst ja irgendwo hingehen. Du kannst ja nicht noch zu Hause dann, die nächsten 50 Jahre wohnen. Wie kam denn dieser Abnabelungsprozess dann zustande?
Der kam leider erstmal gar nicht. Auch da hat sie einen Weg gefunden, das Ganze auf sich zu beziehen. Der Weg war dann, dass sie der Meinung war, sie wollte ja schon immer mal an der Ostsee leben, deswegen ziehen wir jetzt da beide hin und ich kann ja dann da zur Uni gehen. Heißt,
sie ist dir nachgezogen fürs Studium, mehr oder weniger?
Ja, tatsächlich. Wir sind tatsächlich in meiner Studienstadt nochmal zusammengezogen und ich durfte selbst da nicht selbstständig sein. Ich weiß, das klingt jetzt komplett bescheuert von mir selber. Warum habe ich denn nichts gesagt? Warum habe ich denn nicht versucht, mich daraus zu kämpfen? Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht besser. Und ich hatte dieses ganz krasse Schuldgefühl von wegen, ich muss mich ja erstmal um sie kümmern. Ich muss ihr hier zumindest beim Start irgendwie helfen. Und ich kann sie nicht allein lassen, weil ich weiß nicht, wie sie dann reagiert und was dann aus ihr wird. Und
ich kann es nicht nachvollziehen, ja, weil ich sowas nicht erlebt habe, aber ich kann das auf Basis der Tatsachen, die du erzählt hast, darauf kann ich es nachvollziehen, dahingehend. Ja. Weil du hast ja dein Leben lang gelernt, dass du dich kümmern musst.
Ja.
Oder dass du verantwortlich bist. Natürlich gehst du nicht einfach weg. Das ist ja total internalisiert, dann, was deine Mutter auch da
für
Abhängigkeiten mit erwirkt hat.
Ja, zumal sie mir dann halt immer so ein paar Häppchen zugeworfen hat, im Sinne von, ja, wir machen das jetzt ein halbes Jahr lang und dann können wir mal gucken, dass du über das eigene suchst. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, wenn sie dafür dann halt nicht in die Luft geht und es ihr dadurch besser geht, dann mache ich das halt. Ich muss mich halt kümmern. Im Nachhinein ärgere ich mich tatsächlich über mich selbst, dass ich das so lange habe mit mir machen lassen, weil es war nicht gesund.
Hast du denn da mit der Therapeutin schon in dem Moment geredet, als ihr noch zusammen gewohnt habt, deine Mutter und du?
Nee, erst ein paar Jahre später. Genau.
Und dann gab es irgendwann einen Bruch.
Ja.
Irgendwann gab es den Moment, dass du gegangen bist. Wie war das?
Gab sogar zwei Brüche, muss man dazu sagen. Genau. So ein paar Monate, nachdem wir dahin gezogen sind, in die neue Stadt, habe ich eine Frau kennengelernt. Das sind auch so die ersten Schritte gewesen, die ich irgendwie gegangen bin. Sprich, ich war schon Jahre vorher mir selbst darüber klar, dass ich auf Frauen stehe. Durch dieses sehr restriktive Aufwachsen hatte ich aber keine Gelegenheit, dem irgendwie nachzugehen oder Frauen kennenzulernen. Mhm. Also klar, ich habe mal mit einer geschrieben, meine beste Freundin ist auch lesbisch. Wir konnten uns da zumindest austauschen.
Ganz kurz, bevor du weitererzählst.
Ja, bitte.
Wie das Unterdrücken, war das ein aktives Unterdrücken deiner Sexualität, weil du es nicht ausleben konntest? Oder hast du einfach keinen Kopf gehabt, überhaupt drüber nachzudenken? Also außer jetzt dich mit deiner besten Freundin dazu zu unterhalten?
Beides so ein bisschen. Ich würde fast sagen, dass Schule zum Beispiel mein absoluter Safe Space war. Weil das war so der einzige Ort, an dem ich sehr regelmäßig meine Freundin treffen konnte, an dem ich mich austauschen konnte, an dem ich einfach auch liberale Meinungen mitbekommen habe. Dadurch, dass meine Mutter auch auf anderen Ebenen sehr, sehr konservativ unterwegs ist. Zum Beispiel auch was Ausländerfeindlichkeit angeht und so weiter. Dadurch war die Schule so der einzige Ort, an dem ich mich wohlfühlen konnte und irgendwo auch mich gut entwickeln konnte. Ich glaube, es wäre super leicht gewesen, auch da irgendwie so einzurutschen in diesen Welthass, die da oben sind schuld, das, was sie halt.
Wir sind Teil einer großen Verschwörung.
Hat. Ja, auch das. Und die da oben, die sind ja der Grund für ihr Leid.
Das ist eine Scheibe.
Genau.
Das ist dann das Endstation, die Erde ist eine
Scheibe. Und Vögel sind eigentlich Roboter, die uns überwachen.
Die kriegen alle Chips in die Blutbahn gespritzt. Okay. Also das heißt, du hast es proaktiv unterdrücken müssen.
Genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Ja.
Schule und meine Freunde zu dem Zeitpunkt waren so der Ort, an dem ich offen darüber sprechen konnte.
Okay.
Heißt, ich war vor meinen Freunden auf jeden Fall geoutet und hätte mich jemand in der Schule darauf angesprochen, hätte derjenige auch eine ehrliche Antwort bekommen. Das war nichts, was ich irgendwie verstecken wollte. Aber meiner Mutter gegenüber, da war mir schon von Anfang an klar, ich kann es nicht thematisieren. Und okay, das habe ich dann dementsprechend auch nicht gemacht.
Und Safe Space schon allein dadurch, dass du sein konntest.
Genau.
Und frei warst so. Würdest du sagen, du konntest da durchatmen?
Ja, so ein bisschen. Es war natürlich auch immer so dieses Damoklesschwert da, von wegen, ja, heute Nachmittag fahre ich dann wieder nach Hause und dann ist wieder diese enge Struktur da.
Mhm.
Einfach diese Enge, dieses enge Gefühl. Ich kann nicht raus. Ich wollte zum Beispiel immer reisen. Ich habe mir haufenweise Reiseführer aus der Bibliothek ausgeliehen, um einfach mal an fremde Orte zu denken und davon zu träumen, weil ich der Meinung war, ich darf das nicht, ich kann das nicht. Und das Traurige ist tatsächlich, dass es ein Gefängnis war. Ich es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht mal so komplett als dieses Gefängnis wahrgenommen habe. Ich dachte halt, das ist jetzt halt so, ich bin ja minderjährig, es ist ja klar, dass meine Mutter das alles bestimmt und entscheidet, was ja aber nicht stimmt. Also irgendwo sollte doch jeder die Chance haben, erwachsen werden zu dürfen, klar, auch mal Fehler machen zu dürfen.
Ja.
Das sind alles Sachen, die ich verpasst habe. Also ich hatte leider nie diese unbeschwerte Teenagerzeit, in der ich einfach mal ein Bier zu viel trinken durfte oder das erste Mal in die Disco gehen durfte oder überhaupt mit meinen Freunden unterwegs sein durfte.
Aber würdest du denn trotz allem sagen, dass deine Mutter dich aufrichtig geliebt hat oder liebt?
Die Liebe war, denke ich, da, aber so gut wie immer an Bedingungen geknüpft.
Mhm. Okay.
Sprich, ich wurde geliebt, wenn, und es war alles okay, wenn ich eben nach ihrer Pfeife getanzt habe und nichts dagegen unternommen habe.
Ich habe dich unterbrochen eben, du wolltest von dem ersten Bruch zwischen dir und deiner Mutter erzählen.
Genau, da war ja auf deiner Seite noch so ein bisschen die Frage, wie das denn vorher war, ob da schon irgendwas unterdrücken musste oder ausleben konnte. Wie gesagt, ich war geoutet, hatte aber nicht die Gelegenheit, Frauen kennenzulernen und zu daten und so weiter. Das ist dann aber tatsächlich in dieser Studiumsstadt, in der ich dann mit meiner Mutter gewohnt habe, passiert. Ich hatte zum ersten Mal Dates und so weiter.
Okay.
Aber auch das war jetzt nicht so von 0 auf 100, das war so ein vorsichtiges Herantasten.
Ja.
Das erste Mal dann halt jemanden treffen, das erste Mal irgendwie Händchen halten und so weiter. Was super traurig ist, dass es so lange gedauert hat, bis ich
Das war aber in der Zeit, in der du mit deiner Mutter noch zusammen gewohnt hast, als das Verhältnis noch enger war, da hattest du schon jemanden am Start quasi, den du gedatet
hast.
Und hattest du Angst, dass deine Mutter das mitbekommt?
Ja,
ich meine, das war ja eine direkte Konkurrenz für deine Mutter, theoretisch, diese Person.
Die Angst war da, deswegen habe ich auch nicht mit ihr darüber geredet.
Okay.
Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man jetzt so die Geschichte hört, dass meine Mutter ein bisschen kontrollsüchtig war. Ja, war sie. Ich hatte keine Privatsphäre, sprich, meine Zimmertür musste 24/7 offen stehen. Sie ist jederzeit in mein Zimmer gegangen und hat in meine Sachen geguckt, sodass ich selbst da nicht diesen Safe Space zu Hause hatte. Ja, und dann ist es halt so gekommen, dass sie in meinen Sachen gewühlt hat und sowas wie ein Tagebuch gefunden hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel geschrieben, um mich abzulenken und um mit meinen Gedanken klarzukommen. Und da habe ich dann natürlich auch über diese Frau geschrieben. Das war so der erste Knackpunkt, der aufgekommen ist. Sie hat es halt rausgefunden, ist komplett ausgerastet und hat monatelang nicht mit mir geredet. Wieder dieser ganz, ganz, ganz krasse Liebesentzug.
Und ihr habt trotzdem noch zusammen gewohnt. Das heißt, du bist jeden Tag mit einem ganz komischen, schlimmen Gefühl nach Hause gekommen.
Ja, genau. Mit der Frau ist es dann tatsächlich auch nicht weitergegangen. Das war dann auch in Ordnung. Ich habe dann aber im nächsten Jahr meine erste richtige Freundin kennengelernt. Und das war auch echt schön. Das war so das erste Mal, dass ich komplett irgendwie mich frei und angenommen gefühlt habe. Und das erste Mal, dass ich, abgesehen von meinen Freunden, gemerkt habe, dass Liebe nicht an Bedingungen geknüpft sein muss, sondern dass man auch mal einfach sein darf, wie man ist.
Da wird einem klar, gerade noch mal so, dass der Begriff bedingungslose Liebe klar.
Ja, ja, genau.
Boah, krass, ja. Genau. Ich meine, das ist eigentlich klar, was es ist, eine bedingungslose Liebe, aber gerade visualisiert sich das so bei mir.
Genau.
Dass es gibt kein ich liebe dich, wenn, sondern einfach nur ein ich liebe dich.
Ja, genau.
Okay. Das hast
In
du
dem
da
Kontext gab es da erstmal nicht diesen Druck, jemand sein zu müssen, Dinge erfüllen zu müssen und leisten zu müssen. Genau. das war dann halt doch echt auch öfter mal so, dass ich dann mal ein Wochenende bei ihr verbracht habe und so weiter. Und das hat quasi auf den nächsten großen Bruch hingearbeitet. Nämlich ist es wieder sehr ähnlich abgelaufen. Sie ist irgendwie durch meine Sachen gekommen, als ich dann mal nicht zu Hause war, hat Fotos gefunden, hat es sich dann wahrscheinlich selbst zusammengereimt, als ich dann von einem dieser Wochenenden nach Hause kam. Stand sie vor mir, hat gebrüllt, hat mich aufs Übelste beleidigt, hat mich geschubst, hat irgendwann gesagt, du hast jetzt 10 Minuten, pack deine Sachen und dann raus hier. Ich war komplett verängstigt, das hat mich komplett gebrochen. Das, was sie damals gesagt hat, das sind Dinge, die mich bis heute manchmal noch mal so ein bisschen verfolgen. Sie hat mir die ekelhaftesten Sachen an den Kopf geworfen. Dinge wie, du ekelhafte Fotzenleckerin, du Lesbenschlampe, sie hat mir den Tod an den Hals gewünscht. Sie hat gesagt, am liebsten würde sie irgendwelche Nazis beauftragen, damit die mir mal zeigen, wie sich das austreiben lässt und so weiter. Ja.
Oh, wie kann man? Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
Oh. Ja, ich frage mich das auch.
Aber da frage ich mich in dem Moment, hat dich das überhaupt noch überrascht, dass das von deiner Mutter kommt?
Ich habe es mir immer schlimm vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ihre Reaktion schlimm werden würde. Aber das hat dem Ganzen, glaube ich, nochmal die Krone aufgesetzt. Es war dann so, dass sie brüllend vor mir stand. Ich, so schnell ich konnte, ein paar Sachen zusammengeklaubt habe.
Ja.
Mir noch mein Meerschweinchen unter den Arm geklemmt habe und aus der Wohnung raus bin.
Oh nein.
Genau. Das Erste, was ich gemacht habe, und das war viel Glück, ich saß dann erstmal vorm Haus auf der Treppe und hatte zum Glück noch 5% Handy-Akku, mit der ich die ich nutzen konnte, um einen guten Freund anzurufen, damit er mich erstmal abholt. Er kam dann auch direkt und hat mich zu seiner Familie geholt und ja, ja, da habe ich dann versucht, erstmal klarzukommen. Also ich saß quasi kurz auf der Straße, als das alles passiert ist.
Wusstest du in dem Moment, dass das es war? Dass es das war mit deiner Mutter?
Weil teilweise. Ich glaube, da ist immer so ein Teil in einem, der sich denkt, ja, vielleicht lässt sich das irgendwie kitten und vielleicht kann man doch darüber reden. Aber meine Mutter ist ein Mensch, mit dem man nicht reden kann. Also die keine anderen Meinungen oder Diskurse zulässt. In dem Moment war ich komplett verängstigt, traumatisiert. Das hat irgendwas in mir zerbrochen und ich hatte selbst erstmal keine Idee, wie es jetzt weitergehen soll. Ja. Und dann war ich halt bei der Familie meines guten Freundes, die sich ganz lieb gekümmert hat. Da war ich dann bestimmt eine Woche. Dann bin ich erstmal einen Monat oder so bei meiner Freundin eingezogen.
Wie alt warst du da?
Ich war da 21. Mhm. Das hat ja leider eine ganze Weile gedauert, bis das dann so gekommen ist. Und da muss man auch sagen, dass unsere Beziehung auch so ein bisschen vergiftet hat. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange zusammen. Und dann war es so dieses 0 auf 100. Und meine Mutter hat uns da so ein bisschen diese rosarote Brille genommen und diese Zauber des Anfangs. Und es war nur dieses Drama. Ja, wie machen wir das jetzt mit meinen Sachen, die noch da sind? Wie finde ich jetzt da eigene Wohnung? Wie organisiere ich das? Und das hat auch diese Beziehung dann sehr, sehr belastet, sodass es auch da wieder zu unnötigen Stress kam, der mich dann noch mal mehr belastet hat und runtergezogen hat.
Und hattest du danach noch mal irgendwann Kontakt zu ihr?
Zu meiner Mutter? Ja, zwangsläufig. Ein paar Wochen später, um meine restlichen Sachen zu holen. Dazwischen hat sie mir endlose, wütende Nachrichten geschrieben. Von wegen, dass ich ja an einem schuld bin und dass ich doch einsehen soll, dass ich diese Fehler gemacht habe und dass das alles nicht geht. Und ich habe versucht, auf sie einzureden, von wegen, können wir nicht versuchen, irgendwie eine Therapie für dich zu finden? Können wir nicht darüber reden? Und dann hat sie mir halt vorgeworfen, ich bin krank und brauche diese Therapie.
Dass du das so klar gesehen hast, dass sie Hilfe braucht, also professionelle Hilfe braucht. Ich meine, andere hätten das, glaube ich, in dem Moment, glaube ich, gar nicht so klar sehen können. Also krass. Also, weil
ich war verzweifelt und es ist ja immer noch meine Mutter gewesen, ja, für die ich jahrelang versucht habe, da zu sein. Und dieser Helferkomplex, der ist bis heute da, dass ich erstmal halt auf das Wohl der anderen gucke, bevor ich bei mir selbst anfange. Das zieht sich leider bis heute durch.
Das heißt, du hast dann deine Sachen wiederbekommen?
Ja, wir haben dann noch ein paar Sachen halt ausgeräumt. Ich habe dann ein WG-Zimmer gefunden in meiner Unistadt.
Ist sie weggezogen aus Rostock?
Das war nicht in Rostock, das war damals in... Ich habe in Greifswald studiert.
Ah ja, stimmt.
Das ist da auch in der Region. Mit ihr zusammen gewohnt habe ich in Stralsund. Das ist so 20 Minuten von Greifswald. Ah, okay. Also nichts anderes, als wenn man in Berlin von A nach B fahren würde. Genau, ich habe dann meine erste WG gefunden in Greifswald und konnte zum ersten Mal so richtig durchatmen. Ich hatte so das erste Mal meinen eigenen Safe Space. Ich konnte das erste Mal selbst entscheiden, wann ich, warum, was mache, wann ich mit Freunden ausgehe. Ich konnte zum ersten Mal alles selbst entscheiden. Ich konnte zum ersten Mal Dinge lernen. Ich habe zum ersten Mal selber richtig gekocht, weil ich selbst das nicht durfte früher. Und ja, konnte zum ersten Mal anfangen zu leben, gewissermaßen. Sie hat auch später noch versucht, mich zu kontaktieren und meinte irgendwann sogar sowas von wegen, ja, das sollte ja auch nur ein Schock für dich sein, damit du es endlich mal einsiehst und dann wiederkommst. Das habe ich dann abgeblockt, bin ich drauf eingegangen. Genau.
Du hast dann wahrscheinlich total viel aufgeholt.
Definitiv. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gefeiert. Ich habe zum ersten Mal Cocktails mit meinem Mitbewohner getrunken und mich zum ersten Mal abgeschossen.
Ja.
Wir haben gemeinsam sehr viel nachgeholt. Ich war viel feiern. Ich bin viel alleine gereist. Ich hatte schon immer diesen Drang, die Welt zu sehen und konnte das zum ersten Mal richtig umsetzen. War praktisch nur unterwegs und habe ja viele erste Male gehabt. Das erste Mal alleine wohnen, das erste Mal kochen, das erste Mal die Nacht durchfeiern, das erste Mal alleine reisen, das erste Mal Steuern machen, auch sowas. Ganz, ganz viele erste Male. Also ich bin quasi mit 21 nochmal in so eine zweite Pubertät reingeschlittert, wenn man das so sagen will, um diese ganzen Sachen nachzuholen und um endlich mal zu leben. Weil vorher war das auch nicht immer alles schlecht. Ich möchte gar nicht sagen, dass es alles schwarz-weiß war. Wir hatten sicherlich auch schöne Momente, aber es war doch sehr kontrolliert und eben dieses Gefängnis, dieser sehr enge Kosmos, aus dem ich das erste Mal raus konnte. Das hat allerdings auch bedeutet, dass diese Schuldgefühle nach wie vor da waren und ich auch an denen arbeiten musste und an all den Traumata, die da irgendwie passiert sind. Doch das habe ich gemacht. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht, mit der ich das jahrelang aufgearbeitet habe. Auch sie hat mich manchmal so angeguckt wie du gerade, voller Unverständnis meiner Mutter gegenüber. Und
wie lautete die Diagnose von dir dann? Hast du eine offizielle Diagnose erhalten von ihr?
Ja, tatsächlich Depressionen und eine soziale Phobie. Heißt, in meinen 20ern war ich anfangs extrem schüchtern und hatte extrem Probleme, auf Menschen zuzugehen und mich Menschen zu öffnen. Ich war immer sehr, sehr, sehr kontrolliert mit allem, weil ich glaube, eine Sache, die in dieser Zeit entstanden ist, war, dass ich extrem sensibel für Stimmungen oder Gefühle anderer Leute geworden bin. Sprich, so wie mich jemand irgendwie eine Spur zu lange angeguckt hat, habe ich mir sofort Gedanken gemacht von wegen, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, was kann ich jetzt tun, damit es dem anderen besser geht. Also was, ich hatte damals Probleme mit fremden Menschen zu sprechen und ich selbst zu sein, hatte ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl. Das ist aber über die Jahre tatsächlich sehr viel besser geworden.
Auch und ich durch glaube, die Therapie dass ich da wahrscheinlich auch, ne?
Ja, auch. Und auch durch die Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Ich konnte ja zum ersten Mal die Erfahrung sammeln, dass nicht jeder Mensch Erwartungen an mich hat und dass mich nicht jeder Mensch bestrafen will für Dinge, die ich falsch mache. Ja, und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, würdest du jetzt mit meinem 20-Jährigen ich diesem traumatisierten kleinen Mädchen sprechen, dann würdest du einen riesengroßen Unterschied sehen.
Ich
Und das macht
finde.
mich einerseits auch komplett froh. Also das sind Sachen, die, glaube ich, immer so ein bisschen da sein werden und auch immer so ein bisschen in meinem Kopf bleiben werden. Dieses Menschen beurteilen mich, ich muss Dinge richtig machen, aber es sind Sachen, mit denen ich mittlerweile ganz gut umgehen kann.
Boah, ich finde, das ist so krass beeindruckend, wie du darüber redest, wie selbstreflektiert und wie viel du da irgendwie, welche Entwicklung du gemacht hast, weil das ist Psychoterror gewesen, was deine Mutter da mit dir gemacht hat.
Ja.
Was wünschst du dir für deine Mutter, wenn du dir was wünschen könntest?
Dass sie die Kraft oder den Ansporn findet, sich auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Dass sie vielleicht selber sieht, dass nicht immer die anderen schuld sind, sondern dass auch sie ganz viel für sich tun kann und an ihrer Situation ändern kann. Ein Thema zum Beispiel ist, dass sie, glaube ich, immer die Gelegenheit gehabt hätte, sich beruflich weiterzuentwickeln und zu verwirklichen, anstatt in ihrem Schicksal zu verharren und die ganze Welt zu verfluchen. Ich würde ihr wünschen, dass sie da so ein bisschen Reflexion findet und dass sie ja vielleicht auch irgendwann ein bisschen glücklicher sein kann. Weil ich kann auch verstehen, dass sie kein einfaches Leben hat, die auch ihr sind schlimme Dinge passiert, die man niemandem wünscht. Angefangen vom frühen Tod ihrer Eltern, weiter damit, dass sie an diesen sehr gewalttätigen Menschen geraten ist. Andererseits würde ich ihr aber auch sagen, dass ich in der Situation das Kind war und das auch nicht verdient hatte. Ich war nicht schuld daran, sondern ich habe mir auch nur gewünscht, geliebt zu werden und ernst genommen zu werden. Es gab leider nie so diese Augenhöhe. Ich würde mir wünschen, dass sie da ein bisschen was einsieht. Ich weiß nicht, ob es nochmal dazu kommt, dass wir beide uns hinsetzen und darüber reden. Wenn sie immer noch so drauf ist wie damals, denke ich, dass ihr da diese Einsichtsfähigkeit nach wie vor fehlen würde und dass es mir eher schaden würde, als mir helfen würde. Aber vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Weg.
Ja.
Das sind aber auch ganz gemischte Gefühle tatsächlich, die ich dagegen, ihr gegenüber noch habe.
Ja, das ist auch nachvollziehbar.
Ja, da ist halt einmal diese Trauer irgendwo, weil ich ja quasi auch um meine Kindheit betrogen wurde und ich auch um dieses familiäre Umfeld
und Wut auch?
Betrogen wurde. Da ist auch ganz viel Wut. Auch meine psychische Gesundheit hat gelitten offensichtlich. Ich war kaputt, als das mit dem Rauswurf passiert ist und habe eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten und zu heilen. Es sind aber nach wie vor auch Schuldgefühle da. Im Sinne von, hätte ich vielleicht auch mehr machen können, hätte ich vielleicht ihr weiterhelfen können, hätte ich mich um einen Therapieplatz kümmern können und vielleicht ist es auch irgendwann zu spät. Vielleicht werde ich es irgendwann bereuen, nicht nochmal mit ihr gesprochen zu haben. Das ist tatsächlich was mir mit meinem Vater passiert ist. Ich habe letztes Jahr erfahren, dass er verstorben ist. Ich habe jahrelang vor mir hergeschoben, dass ich ihn ja vielleicht doch nochmal irgendwann kontaktieren werde, um zu sprechen und um zu gucken, was das für ein Mensch ist. Dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dieselben Schuldgefühle meiner Mutter gegenüber irgendwann haben werde, wenn der Punkt da ist.
Genau. Ja, aber ich glaube, so wie du es eben gesagt hast, ne, ich glaube, da ist auch ganz stark das Gefühl irgendwie nötig, was man hat. Also im Sinne von, schadet es mir eher? Oder ich meine, klar, man hat irgendwie mit Sicherheit so dieses Bedürfnis, das zu klären und auch irgendwie, wahrscheinlich fantasiert man auch, boah, es könnte so toll sein.
Ja.
Aber manchmal ist das, glaube ich, einfach nicht so. Und dann kann man nur seinen Frieden schließen, indem man sagt, kein Kontakt.
Man muss dann auch irgendwann mit diesem Konflikt, glaube ich, leben lernen.
Ja. Das ist hart.
Den Frieden musste ich auch in dieser Situation mit meinem Vater machen. Ich hatte, nachdem ich von dem Tod erfahren habe, nochmal die Gelegenheit, mit seiner Cousine zu sprechen. Also offensichtlich gab es da doch Familie, die meine Mutter mir vorenthalten hat. Und ihr gegenüber habe ich mich geoutet. Und sie hat gesagt, ja, das wäre für ihn gar kein Problem gewesen. Oh. Und er hätte sich gewünscht, den Kontakt zu haben, aber deine Mutter hat es verhindert. Das hat mir einerseits halt super viel Schuldgefühle gemacht und ich war sehr, sehr traurig darüber. Andererseits war es aber auch schön zu hören, dass es da trotzdem jemanden gab, der in meiner Kindheit an mich gedacht hat. Und da fantasiert man natürlich auch, wie wäre es denn gewesen, wenn ich bei ihm gewesen wäre und nicht bei meiner Mutter und wäre es besser gewesen und so weiter. Führt natürlich auch dazu, dass ich mir dieselben Fragen bei meiner Mutter stelle. Was wäre, wenn wir jetzt nochmal in Kontakt treten würden? Würde sich irgendwas ändern? Werde ich es irgendwann bereuen, es nicht zu tun? Aber im Endeffekt kann man immer nur einen Weg gehen und was am anderen Ende des Weges ist, kann man nicht voraussehen. Und
denkst du denn, das würde dich krass zurückwerfen, wenn du jetzt sagen würdest, ich ruf dir jetzt mal an? Weil du hast ja jetzt, ich sage jetzt mal, eine andere Stabilität als vor 6 Jahren.
Ja.
Und kannst das vielleicht für dich dann besser
abhaken? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es könnte mich nochmal sehr verletzen, wenn es eben nicht so läuft, wie ich es mir wünsche.
Also wenn ich mich jetzt so in deine Lage versetzen würde, mich würde das extrem interessieren, wie ich auf sie reagieren würde, nach all dem Wissen, was du dir angeeignet hast, nach all den Erfahrungen, die du gemacht hast, nach all der Aufarbeitung. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist es wahnsinnig enttäuschend, wenn du siehst, dass sie sich kein Stück verändert hat.
Ja, und das kann ich mir leider sehr gut vorstellen, dass sie darin verharrt ist und sich eben nicht weiterentwickelt hat. Und
Das ist auch eine Sache, und ich will das überhaupt nicht vergleichen jetzt mit den Nachrichten, die ich bekommen habe von den Leuten, weil ich habe ja im Vorfeld unserer Folge, habe ich ja aufgerufen, wie fühlt ihr euch, wenn ihr nach Hause fahrt, weil es natürlich auch viele gibt, die sagen, ey, funktioniert nicht mehr, ich habe ein schlechtes Gefühl. Da sind auch ganz viele, die sagen, dass genau diese Grundeinstellung, dieses Verbohrte nach wie vor existent ist in deren Familien. Das heißt, es haben mir ein paar Leute geschrieben, ich habe mir das auch notiert, es gibt Leute, die fahren nach Hause, haben sich als non-binär geoutet und die Mutter spricht diese Person die ganze Zeit mit einem falschen Pronomen an. Und das sind ja auch so Formen von Provokationen.
Ja.
Es gibt eine
Mikroaggressionen.
Person, die, ja. Es gibt Leute, die mir geschrieben haben, dass die Freundin, die sie mitbringen, bitte doch offiziell nur eine Freundin und nicht die Freundin ist. Dann habe ich, warte mal, ich habe mir die Sachen notiert, weil es dann doch echt viel war. Es gibt eine Person, der gesagt wurde, dass sie doch endlich mal die richtige Lebensweise wählen sollte. Und damit will ich sagen, dass diese grundlegenden, diese Aggression sich dahingehend ja äußern, dass man sich nicht ändern möchte. Oder dass, also wenn du offen bist und dein Kind liebst und sagst, ey, ich will einen guten Kontakt haben, dann muss irgendwann der Prozess einsetzen, ich muss mich aber ändern dafür. Nicht nur die Beziehung zwischen meinem Kind und mir wird nur dann besser, wenn ich offener werde für Dinge. Siehst du das genauso bei deiner Mutter?
Definitiv. Also es ist nie die Verantwortung nur einer Person, die Beziehung besser zu machen oder die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist immer was Gegenseitiges.
Ja.
Sprich, genauso wie ich für mich meinen Weg finden musste, genauso wie ich Dinge für mich selbst erleben musste, mich selbst weiterentwickeln musste. Auch ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Ich habe die Sachen aber reflektiert und bin daran gewachsen. Genauso muss das auch mein Gegenüber kennen können. Und ich glaube, ich bin da über die Jahre auch sehr viel konsequenter geworden. Und wenn ich einfach sehe, dass bei meinem Gegenüber diese Entwicklung nicht stattfindet, dann ist es manchmal auch besser, sich zu lösen, so schmerzhaft das ist. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es einem besser damit. Also was ist denn die Alternative? Entweder man setzt sich dem immer wieder aus und irgendwann werden aus diesen Mikroaggressionen Nadelstiche, irgendwann werden daraus große Messerstiche und immer größere Wunden. Und im Endeffekt tut es einem nicht mehr gut. Die Alternative ist dann einmal dieses Ende mit Schrecken zu haben, dafür aber in der Zukunft mehr in Frieden leben zu können und selber weiterzukommen. Und wenn das Gegenüber wirklich daran interessiert ist, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, dann wird sie, glaube ich, durch dieses Extrem mehr einsehen als durch dieses Verharren. Ne? Ich möchte aber damit niemandem sagen, der seine Eltern liebt und der auch ganz viel Gutes in dem Verhältnis irgendwo sieht, dass das immer der einzige Weg sein muss. Ich glaube, es kann auch ein guter Weg sein, einmal konsequent alles auf den Tisch zu packen, sei es jetzt verbal, sei es jetzt mit einem Brief und ein gewisses Ultimatum zu setzen. Weil im Endeffekt geht es immer um dich selbst und nicht um die anderen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass jeder sich selbst der Nächste ist. Das soll heißen, dass für sich selbst so ein bisschen klarkommen und aufräumen muss, weil erst dann kann man anderen so begegnen.
Natürlich ist das jetzt ein sehr, sehr hartes Beispiel, was wir mit deiner Geschichte hier platziert haben im Kontext Familie. Aber das zeigt ja auch nur, dass es eben super wichtig ist, zusammen an einer Beziehung zu arbeiten als Familie. Denkst du, dass sie heute offener wäre, mit dir zusammen eine Therapie zu machen? Würdest du das so einschätzen?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es nicht. Wenn sie auf dem Level geblieben ist, auf dem sie vor 10 Jahren war, dann nein.
Mhm.
Aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht wissen und ich glaube, es würde mich auch irgendwie zurückwerfen, da jetzt Fantasien zu entwickeln, von wegen, es könnte ja so schön sein, wenn es dann am Ende doch nichts wird.
Und wie ist für dich der Familienbegriff gewachsen? Beziehungsweise gibt es überhaupt einen Familienbegriff für dich? Nach dem, was du alles mit deiner Mutter durchlebt hast?
Es gibt für mich einen Familienbegriff. Und zwar ist Familie der Verbund der Leute, die ich mir selbst in mein Leben geholt habe. Ich habe einen ganz, ganz tollen, engen Freundeskreis und das ist meine Familie. Ich kann vor meinen engen Freunden ich selbst sein. Ich muss nichts verschweigen. Wir können über alles reden. Wir sind füreinander da. Keiner hat das Gefühl, irgendwas leisten zu müssen, um gleichwertig zu sein und um auf Augenhöhe zu sein. Da ist einfach nur ganz viel Liebe und Verständnis füreinander und das ist meine Familie.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, für all diejenigen, die das jetzt hören und die einen scheiß Weihnachten hatten oder auch in den letzten Jahren keine gute Zeit mit der eigenen Familie, mit der blutsverwandten Familie. Es ist auch okay, diese Leute nicht zu mögen.
Ja.
Oder es ist auch okay, wenn man sich nicht gut fühlt, weil es gibt Möglichkeiten, sich rauszuziehen.
Ja, es ist auch voll in Ordnung, wenn man nur einen Teil der Familie
oder so
liebt. Dann muss man halt vielleicht 3 Tage im Jahr mit der rechten Tante Erna an einer Tafel sitzen, aber im Endeffekt hat man ja auch da die Chance, sich irgendwo abzugrenzen und mit den Menschen zu sprechen, die einem gut tun. Vielleicht mit den Geschwistern, vielleicht mit der Mutter und man muss sich dann ja nicht unbedingt zu Tante Erna setzen, um das zu fragen. Ich weiß aber auch, dass das vielleicht auch nicht für alle die Lösung ist. Bei manchen Menschen sind das vielleicht auch die Eltern, wie bei mir, die so handeln. Ich würde immer sagen, macht, was euch gut tut und macht euch zumindest die restlichen Tage im Jahr schön. Und das mit der Familie, die ihr euch selbst ausgesucht habt und die euch gut tut.
Also es gibt eine Person, die mir gesagt hat, dass sie der heteroste Mensch ist, den es auf dieser Welt gibt, wenn derjenige nach Hause fährt. Und das würde so unfassbar viel psychische Energie kosten, so zu tun, als ob, und das 7 Tage am Stück. Dann habe ich mir so gesagt, okay, was rätst du dem denn? Weil das ist ja eine wahnsinnige Tortur. Und da habe ich auch gesagt, also auch hier, mein Tipp wäre, ich weiß nicht, was deiner gleich ist, Patti, aber ich würde sagen, versucht es erstmal mit einem Gespräch, dass ihr wirklich, ihr habt im Grunde gar nicht so viel zu verlieren. Weil was soll passieren? Wenn dann eure Eltern nach dem Gespräch oder die Verwandten, je nachdem, die euch wichtig sind, sagen, wir verstoßen euch oder dich aufgrund der Tatsache, dass du homosexuell oder transident bist, weiß ich nicht.
Ja.
Dann habt ihr eigentlich nichts verloren, weil diese Menschen euch dann wirklich nicht lieben. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
Das ist so schwierig, weil man weiß ja auch nicht, wie die Verhältnisse sind. Aber
klar.
Ich denke mir so, wenn ihr aufgrund der Tatsache, dass jemand homosexuell ist, jemanden verstößt aus der Familie, dann geht, dann, Leute.
Will man diese Menschen dann wirklich in seinem Leben haben?
Voll.
Will man dieses Versteckspiel weiter?
Dann müsst ihr gehen. Das klingt wahnsinnig hart jetzt gerade. Man verliert einen großen Teil seiner Menschen, die lange da waren. Aber ich habe es eben schon gesagt, ihr müsst, und du auch, man muss gegebenenfalls die Familie oder die blutsverwandten Menschen nicht lieben, wenn sie so sind zu einem.
Ja.
Das, also wie gesagt, ich lehne mich da auch wahnsinnig weit aus dem Fenster gerade, dass ich das sage, aber ich bin einfach wütend. Ich bin auch viel zu emotional für diese Aussage gerade, nach dem, was ich von deiner Mutter gehört habe oder auch in den letzten Tagen. Das ist einfach so heavy.
Ich verstehe es auch einfach nicht, wie Menschen so sein können und so miteinander umgehen können. Weil im Endeffekt möchte doch jeder Mensch geliebt werden. Im Endeffekt möchte jedes Kind, dass die Eltern stolz sind. Und jedes Kind würde alles dafür geben, dass die Eltern es lieben und stolz sind.
Ja.
Aber wenn Liebesentzug die Antwort ist, wenn diese Liebe an Bedingungen geknüpft ist, dann ist das im Endeffekt auch keine Liebe.
Nee.
Und dann muss jeder für sich selbst entscheiden,
vollkommen richtig,
möchte ich diese Menschen jetzt in meinem Leben haben. Ich
vollkommen
glaube,
richtig,
dass das nicht die Lösung für jeden ist, da diesen Schlussstrich zu ziehen.
Ja.
Ich kann es auch total verstehen, wenn man dafür Jahre oder sogar Jahrzehnte braucht, um sich diesem Schritt anzunähern. Aber ich glaube, irgendwann wird dieser Punkt kommen, an dem man sich vielleicht nicht entscheiden muss, vielleicht muss man sich nicht aktiv entscheiden, aber an dem man einfach merkt, diese Distanz ist jetzt eh schon so groß, da macht es auch nichts, wenn ich jetzt die restlichen Tage im Jahr auch nicht mehr mit der Person rede.
Oder vielleicht kommt der Punkt, an dem man weiß, okay, ich versuche es mit professioneller Hilfe. Weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, du hast es ja eben auch gesagt, deine Therapeutin hat dir ja auch sehr, sehr, sehr viel Klarheit in dein Leben gebracht und dir geholfen. Und wenn ihr sagt, ey, das ist ein absolutes, ist ein Leidensdruck, wenn es Menschen auf
definitiv.
Der Welt gibt, die mit dir verwandt sind, die dich ablehnen für das, was man ist. So,
Menschen, die dich hassen. Das
Menschen,
ist so ein großes Wort, aber es gibt Menschen, die dich hassen.
Ja,
und
das muss man auch einfach so klar aussprechen. Es gibt Familien oder Väter oder Mütter oder Tanten und Onkel, die dich hassen dafür, dass du bist, wer du bist und was absolut nicht geht und nicht verständlich ist. Aber es ist so. Und ich finde, und das regt mich auch so auf, dass es uns immer, das habe ich am Anfang in der Anmoderation gesagt, es wird einem immer suggeriert, dass Weihnachtszeit dass die Zeit der Familie ist, man sitzt da am Tisch. Ja, natürlich ist das so. Natürlich ist das oft so und das ist auch schön und das freut mich auch für alle, die so Glück haben mit der Familie. Aber es gibt auch Menschen, denen es nicht so geht, wo es einfach schwierig ist. Und das sieht man manchmal nicht. Und das macht mich wütend, dass dass selbst diese Menschen sich nicht trauen, das so zu artikulieren. Und erst als dieses Thema aufkam bei Busenfreundin, kamen Leute auf mich zu und haben mir das erzählt. Und ich war wirklich erschüttert, mit welchen
Geschichten.
Das waren
so viele, ne?
Ja.
Das ist krass.
Lange Texte, sehr ausführliche, sehr reflektierte Texte. Und denke ich immer so, wenn dieser Mensch, der mir das gerade schreibt, so reflektiert darüber sprechen kann, wo ist das fucking Problem des Gegenübers? Also warum geht das nicht in deren Kopf, dass es einfach völlig egal ist, wen du liebst oder wie du dich fühlst? Und wenn dann so, auch so Sachen, auch so mit Verschwörungstheorien oder mit,
was
ist das denn mit dem Non-Binär oder so? Bist du Mann oder Frau?
Das ist doch nur ein Trend heutzutage.
Das ist ein Trend.
Die machen das doch, um Aufmerksamkeit zu kriegen.
Ja. Und da denke ich
man
mir,
wird
oder
gerne von Familie gehasst, deswegen macht man
das. Natürlich.
Ja,
natürlich. Man tut sich
einfach
das gerne an.
Das ist eine Entscheidung.
Ich liebe das. Ich komme nach Hause, um erstmal diskriminiert zu werden. Oder
richtig
oder
gut.
Auch das, dieses
endlich
ganze
ein bisschen Action im Leben.
Dann fühle ich mich wieder.
Ja.
Und es ist einfach, es ist traurig, wirklich.
Ja.
Und was würdest du Menschen raten, die jetzt gerade das hören und sagen, boah, Patti, ich finde mich da sehr wieder in dem, was du gesagt hast. Ich komme mit meiner Familie nicht klar. Ich halte das immer mehr oder weniger aus. Was rätst du diesen Menschen?
Das ist super schwierig, schwierig zu beantworten, weil natürlich jeder Mensch seine eigene Geschichte hat und jede Familie irgendwo die eigene Dynamik. Im Endeffekt, so hart es klingt, macht, was euch gut tut. Und wenn es eben nicht gut tut, regelmäßig mit diesem Teil der Familie zu sprechen, wenn es eben nicht gut tut, über die Weihnachtstage dahin zu fahren, dann fühlt euch nicht verpflichtet. Niemand ist dazu gezwungen, das zu tun. Wenn es hart auf hart kommt, findet man auch immer irgendeine Ausrede, warum es denn dieses Jahr nicht geht, ohne sofort diesen Familienfrieden zu gefährden. Wenn das erstmal noch zu schwer ist, dieser Schritt, da ganz klar zu werden, macht, was euch gut tut. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr irgendwie Freunde fragt, ob ihr bei denen feiern könnt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr alleine feiert. Auch da kann man sich das sehr, sehr schön machen. Macht, was euch gut tut. Und
alleine ist nicht immer einsam. Alleine heißt nicht einsam.
Genau, auch das kann man sich schön machen.
So, schön,
ich will das jetzt nicht alles blumig schönreden. Auch da wird es dann negative Momente geben. Auch da wird man sich irgendwann denken, ach, warum habe ich das jetzt nicht und warum muss ich jetzt hier alleine sein? Und vielleicht ist es jetzt auch eine privilegierte Position von mir, wenn ich sage, ihr könnt immer auf eure Freunde zurückgreifen, weil es gibt leider auch Menschen, die eben auch diesen freundschaftlichen Rückhalt nicht haben. Sagen. Leider auch, das ist eine privilegierte Situation, aus der man da redet. Aber im Endeffekt gibt es immer bessere Menschen als die, die euch wehtun. Und niemand sollte sich dem aussetzen, wenn es zu vermeiden ist.
Ja, und vielleicht auch noch mal ein Wort an Eltern, die das gerade hören.
Ja.
Seid offen. Seid einfach bitte, bitte offen. Seid nicht verbohrt. Glaubt nicht die ganze Zeit an das, was ihr schon die letzten 35 Jahre irgendwie gehört habt. Informiert euch, lest was, redet mit eurem Kind oder redet mit irgendwem. Vertraut euch irgendwem an, wenn ihr das Bedürfnis habt, ihr habt ein Problem mit Homosexualität oder Transidentität oder whatever, mit Non-Binarität. Es ist wirklich Wurst. Aber bitte redet darüber und informiert euch. Macht euch schlau. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die extrem wichtig ist. Nämlich, informiert euch.
Das unterschreibe ich so. Das unterschreibe ich so. Ich habe letztens erst eine ganz interessante Zahl gelesen. Mhm. Ich weiß es nicht, ob es eine offizielle Studie war. Ich möchte jetzt keine Fake News verbreiten.
Hat sie selbst erhoben.
Ja. Ich traue nur Statistiken, die ich gefälscht habe. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, auf TikTok gesehen. Deswegen keine Gewähr
für die Richtigkeit. Das sind immer gut. Das sind die verlässlichsten Statistiken.
Ja. Ich haue es jetzt einmal mal raus, dass irgendwie nur 30% der Menschheit sich mal selber reflektiert haben. Sprich, dass da, wenn dem zu glauben ist, über 70% der Menschen rumlaufen, die das noch nie getan haben.
Ja, aber
haben.
Darum
deswegen
gibt's auch
ist mein großer Tipp an euch Eltern, die da irgendwelche Ressentiments heben.
Ja.
Hinterfragt euch, wie würdet ihr in dieser Situation reagieren, wenn ihr euch outen müsstet, wenn ihr gegenüber euren Eltern großes Geheimnis hättet, beziehungsweise runtergeredet wird, wie würdet ihr euch fühlen?
Ja.
Ich glaube, die Welt wäre ein sehr viel besserer und schönerer Ort, wenn Leute sich hinterfragen, sich reflektieren und
mentalisieren
und über ihr Verhalten nachdenken. Weil im Endeffekt möchte niemand verletzt werden, im Endeffekt möchte jeder akzeptiert werden und das ist nicht schwer, das ist keine große Denkleistung, die man da anbringen muss, um zu verstehen, dass die Welt sich weiterentwickelt, dass die Menschen sich weiterentwickeln und dass jeder das Zeug dazu hat.
Dieses offener sein und flexibler in seinen Ansichten sein. Das ist, glaube ich, so das, was wir, glaube ich, so beide nach diesen Weihnachtstagen euch allen mitgeben können. Patti, das ist so ehrlich gewesen, das Gespräch. Und das ist auch so berührend gewesen und auch schockierend, muss ich auch an dieser Stelle sagen. Und ich finde es krass, wie du es da rausgeschafft hast und mit welcher Stärke du heute unterwegs bist und Leuten wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge sehr viel Resonanz bekommt. Das ist, die Erfahrung habe ich in den 5,5 Jahren gemacht, dass immer, wenn wir Folgen haben, wo jemand sehr viel teilt und auch, dass er entsprechend auch Leute sehr stark berührt und Mut macht. Danke. Ich kann nichts anderes sagen. Danke dafür.
Vielen Dank erstmal für das Kompliment, sehr, sehr gerne und ich würde mich auch freuen, wenn ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Mut machen konnte. Ihr seid nicht alleine damit. Wenn ihr Eltern habt, die nicht gut zu euch sind, die euch nicht so akzeptieren, wie ihr seid damit nicht alleine und das ist gleichzeitig nicht das Ende der Welt. Es geht immer irgendwie weiter, ihr habt die Kraft dafür, auch wenn ihr die vielleicht jetzt noch nicht seht oder erst noch ausbuddeln müsst, die Kraft ist da, da rauszukommen. Und das Leben so zu gestalten, wie es euch gut tut.
Ich glaube, dem habe ich nichts zuzufügen. Patti, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wünsche dir, aber wir werden uns ja mit Sicherheit nochmal sprechen, wahnsinnig viel Spaß für 2024. Nicht nur das, ich wünsche dir viel Gesundheit fürs restliche Jahr. Ich wünsche dir unfassbar viel Liebe. Und Bock auf Dinge. Und ich wünsche dir, dass du Dinge umsetzen kannst, auf die du richtig Lust hast und die dir viel bedeuten.
Dankeschön. Das wünsche ich dir auch.
Dankeschön. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war keine leichte Kost, Aber ich finde, wir haben viel, viel mitgenommen. Ich für meinen Teil zumindest. Und bin wahnsinnig stolz, dass es so Menschen gibt wie Patti. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann schreibt uns sehr gerne auf Busenfreundin-Podcast oder busen-freundin.de. In diesem Sinne, bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.